Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast am 6. September. Ich bin Luca Völlgraf und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist die zweite Folge in unserer neuen Konstellation. Anders als vergangene Woche bin ich heute der alleinige Host. Aber keine Sorge, Tobias Weckenborg werdet ihr gleich noch hören. Mit ihm spreche ich über ein Thema, das eigentlich schon lange vergessen schien. Die EBG-Schülerin, die mit einer Palästina-Flagge zur Abi-Übergabe kam. Die CDU hat die Nummer wieder auf die Agenda gebracht. Mein zweiter Gast heute ist unsere Praktikantin Laura Grasböck. Insgesamt 6 Wochen hat die 17-Jährige jetzt bei uns verbracht und viele Texte geschrieben. Was sie über den Beruf als Journalistin gelernt hat und was über Castrop-Rauxel, das wird sie uns erzählen. Bevor es soweit ist, kommen wir nun aber erstmal zum kurzen Nachrichtenüberblick. Auffenberg ist zurück. Am Montagmorgen feierte die Bäckerei ihre Rückkehr in das Kaffeehaus am Münstertor. Nach über einem Jahr gibt es dort nun wieder Kaffee, Kuchen, Brötchen und vieles mehr. Isabel Auffenberg machte in der Nacht zuvor kein Auge zu und stand schon am Comeback-Montag um 7:30 hinter der Theke. Uns sagte sie, die Leute freuen sich und wir auch. Großes Feuer. Auf dem Hof des Entsorgungsbetriebs EcoSoil am Deininghauser Weg hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag mächtig gebrannt. Um kurz vor 5 wurde die Feuerwehr gerufen. Ein großer Holzhaufen brannte. In der Spitze waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Neuer Name. Bisher wurde der neu eröffnete Spielplatz am Hallenbad vor allem Superspielplatz genannt, weil es dort deutlich größer ist als an anderen Spielplätzen. Doch damit ist nun Schluss. Der neue Name steht knapp 2 Wochen nach der Eröffnung fest. Spiel- und Sportpark Castroper Holz. Der Vorschlag bekam 129 von 346 Stimmen. Eklige Duschen. Weil diese Geschichte nicht von uns, sondern vom Castrop-Rauxler Sport recherchiert wurde, sagt euch jetzt Lars Biermann, was Phase ist.
Seit Dienstag trainieren die Sportfreunde Habinghaus-Dingen nicht mehr in der Glückaufkampfbahn, sondern am Sportplatz an der Uferstraße. Dabei wurden sie vom Zustand der sanitären Anlagen geschockt. Bilder zeigen die ekligen Duschen. Wegen Schimmels wurde nun das Gesundheitsamt eingeschaltet.
Mein erster Gast in der heutigen Podcast-Ausgabe ist mein Co-Host, wie vorhin schon angesprochen, Tobias Weckenbrock.
Moin Luca.
Wir sprechen über ein Thema, von dem wir eigentlich schon dachten, es wäre vielleicht vorbei. Wir haben da, glaube ich, sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, beziehungsweise du wahrscheinlich mit Nora.
Ja, vor 9 Wochen, glaube ich, kann man noch hören in der Podcast-App.
Genau, es war, glaube ich, im Juni. Es ging ums Abi vom Ernst-Barloch-Gymnasium.
Ja.
Nimm uns einfach mal mit. Vielleicht, was ist damals passiert, was ist heute passiert?
Wir haben damals die Entlassfeier besucht mit Fotografen. Also wir haben da keine Schreiber oder Reporter hingeschickt, sondern wir dachten, komm, wir machen einfach mal ein paar Fotos. Wenn die Abiturienten aus Castrop-Rauxel, so knapp 150 oder 200 Schülerinnen und Schüler, wenn die ihre Zeugnisse bekommen. Und am 28. Juni war das so beim Ernst-Barlach-Gymnasium. Und unser Fotograf hat uns einen Tag später die Fotos übermittelt. Und da war ein Foto dabei. Das hat mich stutzig gemacht oder zumindest hat es mich stoppen lassen und mal kurz nachdenken lassen. Da hat nämlich eine Schülerin, die auch die verhüllt war, ein bisschen mit dem Kopftuch und so und auch so ein etwas arabischeres Kleid anhatte, würde ich jetzt mal sagen, hat eine Flagge geschwenkt, als sie auf die Bühne ging und das war eine Palästina-Flagge. Damit ist sie dann zum Schulleiter gegangen, so wie alle anderen Schüler vor ihr und nach ihr auch. Der hat ihr dann die Hand geschüttelt, das Zeugnis übergeben, dann ging es noch weiter über die Bühne an den Bürgermeister Reiko Krawanja vorbei, der auch zugegen war und dann ging es schon wieder runter von der Bühne und das war irgendwie seltsam, dieses Foto, weil da eben eine Palästina-Flagge zu sehen war und dann haben wir uns gefragt, was hat es damit auf sich?
Und wir haben ja dann nicht nur uns gefragt, sondern wir haben auch bei der Schule angefragt, wie man es dann halt so macht, genau. Was die Schule dazu sagt, wie sie dazu steht.
Genau, man muss dazu noch sagen, dass diese Situation bei TikTok damals die Runde gemacht hat, aber auch erst ein paar Tage später. Also wir hatten das Foto gesehen, haben erstmal so ein bisschen nachgedacht und haben dann gesehen, oh Moment, eine Schülerin hat das selbst bei TikTok gepostet und als wir es gefunden haben, hatte das schon zigtausende Views. Das zeigte dann nämlich diese 35 Sekunden, diese Szenerie. Wir haben es ja nur in einem Standbild gesehen, also eigentlich 2 Fotos gibt es davon. Einmal, wie sie auf der Bühne steht, einmal, wie sie runterkommt. Aber tatsächlich gab es dann davon dieses Video. Das hat jemand aus der ersten Reihe aufgenommen und sie hat es selbst bei TikTok gepostet und es gab, das ist bei Palästina-Flaggenfotos jetzt nicht ungewöhnlich, unheimlich viel Resonanz. So, TikTok ist ja eine Social-Media-Plattform, die sehr auf, naja, man muss dafür nicht berühmt sein, dass man mit einem Video oder bekannt sein oder viele Follower haben, dass man mit einem Video plötzlich zigtausende oder hunderttausende Views bekommt. So funktioniert TikTok halt einfach. Es gab super viele Kommentare, ganz viele, die sagen, yes, Free Palestine und hurra, toll gemacht, toller Auftritt. Und einige andere, die sagten, das kannst du doch nicht bringen, sind so viele Israeli gestorben durch den Hamas-Überfall im Oktober. Das ist ja eigentlich der Grund aller Diskussionen zurzeit über diese ganze Israel- und Palästina-Debatte. Genau. Und das plötzlich dann auch irgendwie in Castrop-Rauxel Thema geworden ist, ja, 10 Monate nach diesem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel.
Und die Position der Schule war ja auch eher, das kannst du so nicht bringen, allerdings einfach generell aus dem Aspekt, dass man auf einer Abi-Feier gar keine politischen Statements haben wollte. Das hat die Schule relativ klar gemacht uns gegenüber. Du hast mit der Schülerin auch gesprochen?
Ja, genau. Ich habe versucht, die zu erreichen. Hat auch geklappt. Eine 18-jährige Schülerin, die in Dortmund, Kirchlinde wohnt und am Ernst-Barlach-Gymnasium praktisch seit der 5. Klasse bis zum Abitur ihre Schullaufbahn durchlaufen hat. Und die hat dann so ein bisschen was erzählt, dass sie selbst sehr überrascht war, dass es bei TikTok so abgegangen ist mit dem Video, dass sie irre viele Nachrichten und Kommentare beantwortet hat, aber am Ende auch nicht mehr hinterherkam. Sich über diese Aufmerksamkeit auch ein bisschen gefreut hat. Klar, wenn man, es ist ja letztlich eine politische Demo gewesen, auch wenn es nur 30 Sekunden war. Und dann will man damit ja gewisserweise auch Aufmerksamkeit erzeugen. Sie hat aber dann eindeutig betont, dass sie, in dieser Weise für das Leid der Menschen im Gazastreifen protestieren wollte, denn diese terroristischen Überfälle der Hamas haben ja dazu geführt, dass die israelische Armee dort zurückgeschlagen hat. Der Begründung, wir wollen den Hamas-Terror beenden. Das zieht ja aber im Gazastreifen auch immer das Leid der Zivilbevölkerung nach sich und man kann das immer sehr schlecht voneinander trennen.
Darüber habt ihr ja damals vor rund 2 Monaten schon mal gesprochen. Warum ist das Thema denn jetzt wieder auf Agenda?
Weil die CDU meinte, dass sie das politisch nochmal aufgreifen müsste und sie kritisiert in einem Antrag an einen Fachausschuss der Lokalpolitik den Umgang mit der Situation durch den Schulleiter vom EBG, der da auf der Bühne eben dann noch ihre Hand geschüttelt habe und das Zeugnis überreicht hat, und vom Bürgermeister, der der Schülerin auch die Hand geschüttelt hat. Wenn man das Video anschaut, sieht man, die gucken sehr skeptisch und gucken auch verärgert auf die junge Frau, die da die Flagge zeigt. Und der Schulleiter hat ihr auch was zugeraunzt. Ich glaube, packt das Ding weg oder packt die Flagge weg. Sowas war das ungefähr im Wortlaut. Aber man hat sie dann doch in gewisser Weise gewähren lassen. Und das findet die CDU in Castrop-Rauxel vollkommen falsch und hat dann einen Antrag eingebracht mit 7 relativ bohrenden Fragen. Und das wollte sie einfach politisch in Castrop-Rauxel nochmal diskutiert haben oder zumindest vom Bürgermeister irgendwie beantwortet.
Man muss vielleicht dazu sagen, es war jetzt im Sommer kurze Pause bei den Ratssitzungen, das heißt, deswegen lässt sich dieser Abstand erklären von 2 Monaten.
Ja, und
auch
die Ferien, ne? Also die Schulen hatten jetzt ja alle Ferien, 6,5, 7 Wochen und dann war ja auch keiner da und darum ist es total ruhig um dieses Thema geworden und jetzt ist es plötzlich wieder da. Durch diese Fragen, ich kann ja mal die erste hier vorlesen, ist die betreffende Schülerin bereits im Vorfeld der Veranstaltung durch pro-palästinensischen Aktivismus aufgefallen in der Schule? 2. Frage, warum haben Schulleiter und der Bürgermeister die Schülerin beim Schwenken der Flagge gewähren lassen, die Aktion nicht nur unterbunden, sondern ihr anschließend sogar noch die Hand gegeben? 3. Frage, warum haben sich Schulleiter und Bürgermeister nicht noch während der Veranstaltung öffentlich distanziert? Warum haben sie ihr keine Rüge erteilt, noch vor dem Publikum? 4. Frage, warum hat der Bürgermeister anschließend nur halbherzig und auf Nachfrage der Presse öffentlich Kritik daran geübt? So, also insgesamt 7 Fragen, die sich sehr deutlich gegen das Verhalten der Schülerin richten, aber auch den Umgang damit in Form von Bürgermeister und Schulleiter.
Nun sind diese 7 Fragen und der Antrag ja aber wieder von der Ordnung verschwunden.
Genau, das war irgendwie witzig, ja, in der Tat. Und das liegt am öffentlichen Druck. Diese Fragen sind schon geschrieben worden am 9. Juli, also knapp 2 Wochen nach der Veranstaltung, sind dann aber nicht so richtig öffentlich geworden. Durch die Tagesordnung in diesem Fachausschuss Jetzt haben sie neue Öffentlichkeit erhalten. Und ein Politiker, ein Ausschussmitglied, Fotis Matenzoglu von den Linken oder von BSW, so ganz klar ist da jetzt nicht, wem er gerade angehört, ist aber egal, hat das aufgegriffen und hat das, glaube ich, so ein bisschen gesteckt. Also der ist auch landespolitisch aktiv, der ist in so einer Szene da und ist, hat ein Netzwerk. Und dadurch gab es einen größeren Bericht auf einem frei zugänglichen Portal, in dem er zu Wort kommt und diesen Antrag oder diese 7 Fragen der CDU stark kritisiert und sagt, hier wird eine Schülerin, eine junge Frau öffentlich an den Pranger gestellt für ein Verhalten, wo sie doch eigentlich nur für Freiheit und für das palästinensische Volk demonstrieren wollte und so. Also so nahm das Ganze seinen Lauf und ist dann irgendwie über Social Media Kanäle auch von Influencern verbreitet worden und dadurch ist ein unheimlicher, man sagt das ja heute so, Shitstorm auf die CDU in Castrop-Rauxel niedergebrochen. Und zwar nicht jetzt nur aus Castrop-Rauxel, sondern eigentlich bundesweit.
Was sagt denn die CDU dazu, zu dem Shitstorm gegen sie?
Also, erstmal hat sie daraufhin veranlasst, dass dieser Antrag von der Tagesordnung wieder genommen wird. Das heißt also, Donnerstag 17 Uhr sollte darüber gesprochen worden. Dieser Tagesordnungspunkt ist verschwunden, darüber ist dann nicht gesprochen worden in dieser Sitzung, weil man im Gespräch mit dem Bürgermeister dafür gesorgt hat, dass er diese Fragen, die ja irgendwie im Ausschuss auch komisch platziert sind, wo der Bürgermeister und der Schulleiter gar nicht da sind, dass sie vorher schriftlich von der Verwaltung vom Bürgermeister Cravagna beantwortet wurden. Das gibt's manchmal, dass Parteien Anfragen stellen und man die schriftlich beantwortet bekommt. Darauf hat man sich geeinigt zwischen CDU, also der größten Oppositionspartei in Castrop-Rauxel, und Bürgermeister von der SPD. Und der hat eine schriftliche Antwort geschickt und damit hat die CDU gesagt, okay, nehmen wir runter. Das war aber für diesen Shitstorm zu spät. Und es sind tatsächlich unheimlich viele Mails, auch bei Social Media, Angriffe jetzt lanciert worden auf vor allem Michael Breilmann, weil er in Castrop-Rauxel Fraktionschef der CDU ist, weil dieser Antrag mit den 7 Fragen von ihm als Fraktionschef, das ist so üblich, gegengezeichnet, unterschrieben war. Und weil er natürlich als Bundestagsabgeordneter auch in gewisser Weise eine bundesweite Prominenz hat. Ne? Und tatsächlich hat er schon Nachrichten an sich über Social Media, auch glaube ich über E-Mail, von Sicherheitsbehörden prüfen lassen. Da seien auch strafrechtlich relevante Dinge darunter. Er selbst ist Jurist, kennt sich da also auch ein bisschen aus. Da gibt's also tatsächlich auch persönliche Angriffe jetzt auf digitalem Weg zumindest gegen Michael Breilmann.
Das heißt aber, die CDU sagt, sie hat das zurückgezogen, weil sie eine Antwort bekam vom Bürgermeister.
Ja, aber was man sagt und was wirklich dahinter steckt, sind manchmal 2 Paar Schuhe. Ich glaube eher, dass es an dem tatsächlich großen Druck, damit hat niemand gerechnet, großen Druck gelegen hat. Damit hat niemand gerechnet, dass das über die Stadtgrenzen hinaus so eine große, Öffentlichkeit erhält. Wobei, eigentlich ist es in gewisser Weise auch ein Eigentor aufgrund eines vielleicht zu offensiv vorgetragenen Angriffs der CDU. Denn eigentlich, sie wollte dieses Thema ja politisch nutzen. Sonst hätte sie keinen politischen Antrag draus formuliert. Man hätte ja sagen können, gut, war nicht so toll. Man hätte vielleicht auch das Gespräch mit der Schulleitung auf kurzem Dienstweg suchen können und sagen können, pass auf, was war da los? Wie geht ihr damit weiter um? Können wir vielleicht für nächstes Jahr überlegen, gemeinsam und so weiter. Das hätte die CDU auch machen können, hat sie aber nicht, sondern sie hat es als Tagesordnungspunkt eingebracht, eben um es öffentlich nochmal als Debatte darzustellen und möglicherweise eben als sehr Palästinenser kritisch und israelfreundlich dann nochmal irgendwie auch politisch daraus Nutzen zu ziehen. Und das kann man der CDU an dieser Stelle wohl vorwerfen, dass sie dieses Eigentor im Prinzip selbst provoziert hat.
Genau das hat ja unser Kollege Maurice Prior auch getan in seinem Kommentar. Er hat auf genau die darüber 12 geschrieben.
Guter genau. Kommentar, also das ist wirklich klare Kante gezeigt. Man muss auch da nicht seiner Meinung sein. Die Meinungen sind ja bei uns auch vielfältig, aber ich fand den Kommentar sehr, sehr gut auf die 12 geschrieben. Unbedingter Lesetipp.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Was hat denn der Bürgermeister gesagt in seinen Antworten?
Genau, die Antwort des Bürgermeisters auf die 7 Fragen der CDU sind eher so allgemein. Er ist jetzt nicht Punkt für Punkt drauf eingegangen, aber eigentlich hat er gesagt, dass die Schülerin kurz die Flagge eines Mitgliedsstaates der Vereinten Nationen, von vielen anderen Nationalstaaten auch anerkannt, weltweit hochgehalten habe und sich so ansonsten zu keinerlei politischen Äußerungen auf dieser Veranstaltung hingerissen habe. Es gab ansonsten auch kein Transparent in Schriftform oder so. Grundsätzlich hat er gesagt, klar, vielleicht gehört es nicht dahin, bei einer Zeugnisübergabe zu protestieren. Das hat ja auch das EBG gesagt, das hat da nichts zu suchen und egal für wen und egal für welche Sache. Aber grundsätzlich seien Schulen eben zur Neutralität verpflichtet und das hätte man in dieser Weise dann eben auch vor Ort getan. Schule sei ein geschützter Raum. Es passiere immer und auch spontan, dass es da bei jungen Leuten eben zu solchen Dingen käme. Dass es aber dann Aufgabe auch der Schule sei, das entsprechend anschließend zu thematisieren, um eben daraus diesem Bildungsauftrag dann am Ende auch gerecht zu werden. Für die nächsten Entlassfeiern, sagt Cravagna aber auch, müsse man das vielleicht schulintern und auch mit den anderen Schulen einfach vielleicht nochmal klar diskutieren und auch dann zu den Schülern kommunizieren, dass sowas nicht geht und nicht gewünscht ist.
Also vielleicht jetzt ein kleiner Präzedenzfall, nachdem irgendwie die Sinne geschärft sein könnten.
Ja, genau. Und vielleicht auch ein Fall für die CDU, wo sie nochmal drüber nachdenkt, inwiefern sie gerade so politisch sehr, sehr sensible Themen dann nochmal möglicherweise instrumentalisieren möchte oder eben nicht.
Genau. Dann danke, Tobi.
Danke, gerne.
Im zweiten Gespräch der heutigen Folge spreche ich mit Laura Grasbrück. Laura war 6 Wochen, glaube ich, Praktikantin bei uns, hat hoffentlich eine Menge gelernt, ist erst 17 Jahre alt. Laura, du warst im Maisfeld, im Gericht, bei der Stadt, immer wieder hier in der Altstadt unterwegs. Habe ich noch was vergessen?
Ich denke, das war eigentlich schon eine gute Zusammenfassung dessen, was ich jetzt so in den 6 Wochen hier erlebt habe. Also ich war bei ernsteren Terminen, ich war bei Terminen, wo Leute mit mir gesprochen haben, mir viel interessante Sachen erzählt haben, aber auch bei Terminen, die ein bisschen anders gelaufen sind, wo die Leute nicht so unbedingt begeistert davon waren, mit mir sprechen zu dürfen.
Vielleicht einfach mal dazu, weil das sind ja dann häufig die Termine, von denen die Menschen gar nicht lesen, weil wir es dann vielleicht auch nicht immer ganz so aufschreiben. Ja, was ist passiert? Warum wollte man nicht mit dir sprechen?
Also zum Beispiel gab es Umfragen, die ich hier in der Altstadt durchgeführt habe. Da muss man dazu sagen, es gab viele Menschen, die dann mit mir gesprochen haben, aber im Nachgang einfach gesagt haben, sie möchten so nicht in der Zeitung erscheinen, sie möchten kein Bild von sich drin haben. Da war dann der Name okay, aber der sollte auch nicht genannt werden. Und im Endeffekt sind das Sachen, es ist zwar schön zu hören und mit Menschen zu sprechen, aber wenn man das nicht verwenden kann, ist es natürlich immer so eine kleine Enttäuschung.
Ich glaube, das ist was, das kennen alle Journalisten von uns, gerade die, die noch ein bisschen frischer dabei sind. Das sind so die ersten Gehversuche, die man so machen muss. Und da ist es auch ganz normal, dass man irgendwie ja da auch mal Ablehnung erfährt. Hauptsache, man bleibt dran. Gab es einen Artikel oder einen Termin, wo du jetzt sagen würdest, der war irgendwie besonders interessant, besonders cool für dich, den mitzumachen?
Also ich würde sagen, besonders interessant war für mich, als ich bei Michael Noack war. Das war ein Ausbilder beim DRK für 60 Jahre lang und mit dem habe ich gesprochen und bei dem war ich zu Hause und der hat mir ganz viel über sich und seine Arbeit erzählt und das war für mich einfach furchtbar spannend, mal zu sehen, wie er gearbeitet hat, was er so in seinem Leben gemacht hat, welche Erfahrungen er gemacht hat, auch in einem Beruf, den ich jetzt zum Beispiel so ja überhaupt nicht einschätzen kann. Und das war schon auf jeden Fall ein Termin, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil auch mal jemand mit mir geredet hat und mir wirklich viele Auskünfte gegeben hat und nicht nur kleine kurze Sätze.
Den Text werden wir euch natürlich auch in die Shownotes packen. Laura, du bist aber auch nicht nur neu im Journalismus, sondern auch neu in Castrop-Rauxel. Was hast du über die Stadt gelernt?
Also ich muss sagen, ich habe hier in 6 Wochen mehr gelernt, als ich in der Stadt, wo ich vorher gewohnt habe, mein ganzes Leben gelernt habe. Also dadurch, dass ich ja wirklich jeden Tag hier in die Redaktion gekommen bin unter der Woche, habe ich so viel mitbekommen, was für Veranstaltungen es gibt. Dadurch, dass ich dann immer wieder zu Terminen gegangen bin oder durch die Altstadt gelaufen bin, habe ich viele Orte gesehen, die ich wahrscheinlich sonst gar nicht gesehen hätte und auch nicht gewusst hätte, dass sie überhaupt existieren. Also zum Beispiel, als ich mit der Kollegin Nora Wager, die damals noch da war, als wir zusammen das Escape Game getestet haben, habe ich ganz viele Orte gesehen, die ich wahrscheinlich so nicht gesehen hätte.
Einer deiner letzten Termine, der war am Amtsgericht. Was hast du da gemacht?
Da war ich bei einer Zwangsversteigerung. Ich habe mir das total spannend vorgestellt. Also mal im Gericht dabei zu sein, ja, da ging es dann um ein Haus. Das war knapp 200 Quadratmeter groß, eine Doppelhaushälfte. An sich viele Möglichkeiten, aber halt auch eben genauso viele Probleme, wie man schon in dem Gutachten gelesen hat. Und ich war auf jeden Fall aufgeregt vorher. Also ich habe ja so einen Termin noch nie gemacht und da waren auch vor Ort erstmal nicht so viele Menschen. Also mit mir im Wartebereich saßen, glaube ich, 5 andere. Und als wir dann in dem Raum saßen, war es schon ein kleines bisschen unangenehm. Also es hat wirklich niemand geredet. Klar, der Rechtspfleger hat ein bisschen mit seinen Kollegen ganz leise gesprochen und sich schon mal vorbereitet. Aber von den Teilnehmern haben alle nur geradeaus geguckt und geschwiegen. Ja, und dann hat das dann angefangen. Viele Formalien erstmal, die ich jetzt persönlich nicht so einfach zu verstehen fand. Also wenn man sich in dem Bereich nicht auskennt, ich glaube, dann ist es schwer, dem zu folgen. Als es dann angefangen hat, dachte ich mir, ja gut, vielleicht die ersten paar Minuten wird erstmal nichts sein. Das hat sich aber dann im Endeffekt 30 Minuten lang gezogen, wo wirklich niemand geredet hat, außer eine Unterbrechung durch eine junge Frau, die mit ihrer Tochter reinkam. Die Tochter war dann natürlich auch ein bisschen unruhig, als keiner was gesagt hat. Aber sonst war nichts. Also eine halbe Stunde lang ist nichts passiert, bis der Rechtspfleger dann irgendwann die Zwangsversteigerung beendet hat und gesagt hat, ja, er muss sich ohne Gebot hier beenden und es ist jetzt auch noch unklar, ob es noch eine zweite Versteigerung gibt oder nicht.
Ich war auch schon mal auf einer Zwangsversteigerung, auch hier in Castrop, kann mich auch noch ganz gut erinnern, man kommt ja erstmal rein in dieses Amtsgericht, wo man ja auch nicht jeden Tag sonst hingeht, muss durch diese Schleuse, dann sitzen dort oben die Menschen und dann war es bei mir nämlich genauso, wie es bei dir auch war, alle Menschen haben geschwiegen, es war total, ja, unangenehm, würde ich fast schon sagen, dass man da so saß und sich angeschwiegen hat. Bei mir hat es aber damit geendet, dass am Ende jemand dieses Haus gekauft hat. Das heißt aber, bei dir gab es wirklich kein einziges Gebot.
Nein, also es gab eine Frau, die mir dann später im Einzelgespräch erzählt hat, sie hätte eigentlich bieten wollen, aber das hat dann aus, ja, aus privaten Problemen einfach nicht geklappt, so wie es sollte. Aber sonst, die Leute, die da waren, also darunter war auch die Eigentümerin, aber auch die ganzen Leute, die eigentlich zu dieser Zwangsversteigerung als Bieter gekommen sind, haben alle kein Gebot abgegeben.
Trotzdem spannend. Ich denke mal, wir bleiben da dran. Vielleicht nicht unbedingt du, aber ich habe damals das Exposé mir mal angeguckt und auch drüber geschrieben. Das heißt, wenn das vielleicht nochmal ein zweites Mal versteigert wird, weil das passiert durchaus mal, dass es noch einen Zweitermin gibt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da wieder aufschlagen und sich wieder jemand ins Gericht begibt. Es ist übrigens auch nicht ausgeschlossen, dass man dich nochmal hier wieder im Podcast hört, denn du bleibst uns während deines Studiums als freie Mitarbeiterin erhalten.
Das ist auf jeden Fall der Plan und ich freue mich auch total darüber, über dieses Angebot. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich dann noch so erlebe.
Sehr gut. Danke für die 6 Wochen und danke für den Podcast heute.
Ich habe zu danken.
Unser nächster Blog sind die Wochenendveranstaltungstipps für Castrop-Rauxel. Manchmal ist das gar nicht so einfach, da genügend Events zu finden. Dieses Wochenende schon. Am Samstag ist Castropiade. Der Altstadtmarktplatz wird zum Gesundheitsmarkt und zur Sport- und Spielfläche. Abends gibt es auch Live-Musik von der Band One for Cover, die vergangenes Wochenende schon auf dem Parkfest spielte. Das beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vorher ist Action angesagt. Kinder- und Erwachsenenteams battlen sich in coolen Spielen, bekannt aus den TV-Shows von Ninja Warrior, um den Titel Castropper Dream Team. Um 14 Uhr geht es los. Etwas weniger trubelig geht es bei einer Leseshow am Abend am Schloss Bladenhorst zu. Ab 18.30 Uhr ist dort unter dem Titel Transmission Buchpremiere. Autorin Pia Lüdecke stellt dort ihren neuen Roman vor. Es handelt sich laut Eigenbeschreibung um eine tragikomische Love Story und einen rasanten Roadtrip im Ruhrgebiet. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro. Anmeldung über die Homepage des Schlosses oder die der Autorin. Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. Dazu gibt es am Hammerkopfturm auf Schwerin ein Turmfest mit Programm. Von 10 bis 13 Uhr gibt es Führungen zur Geschichte des ehemaligen Luftschachtes Eriden 3. Rund um den Turm gibt es diverse Stände. Rotbier, eine Herner Privatbrauerei, Krebs, Grillspezialitäten, indische Köstlichkeiten, türkische Süßwaren, Kaffee und Kuchen. Das Turmfest findet von 11 bis 17 Uhr statt. Der Denkmaltag beginnt schon eine Stunde eher. Ich könnte auch noch das Tennenfest in Frohlinde, das Bärenfest in Deininghausen, das Dingebauer Hoffest, eine Vernissage in der Bürgerhausgalerie und so viele andere tolle Termine kundtun. Aber dafür verweise ich auf unsere Website. Es ist einfach irre viel los in Castrop-Rauxel und ihr habt die Qual der Wahl. Zum Schluss habe ich noch einen Lesetipp für euch. Mein Kollege Uwe von Schierp hat die größte Apotheke der Stadt besucht, nämlich das Zentrallager auf dem Gesundheitscampus Castrop-Rauxel. Von hier aus werden täglich tausende Patienten in 7 Krankenhäusern versorgt. Auf 3000 Quadratmetern arbeiten 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Uwe von Schierp hat sich angeschaut und aufgeschrieben, was die so machen. Wollt ihr noch mehr über unsere heutigen Themen wissen? Dann werft einen Blick in die Shownotes. Dort habe ich euch alle Artikel verlinkt, Die meisten davon sind allerdings hinter der Paywall. Das heißt, ihr braucht ein RN-Plus-Abo, um sie lesen zu können. Aktuell gibt es unser E-Paper für 4 Wochen kostenfrei zum Testen. Denn nur wer liest, kann auch mitreden. An alle von euch, die schon Abonnenten des Podcasts sind und ihn hören, ein großes Dankeschön. Damit unterstützt ihr unsere tägliche Arbeit hier in Castrop-Rauxel. Damit sind wir am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft und freut uns sehr. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@rohnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!